Der Verstorbene verändert sich vielleicht schon, aufgrund von Krankheiten, der Bauch bläht sich auf, es wird alles schon so grün, Verwesung setzt schon ein.
Stell mir es gerade so bildlich vor, ja. Diese Flüssigkeit wabert vor sich hin, das ist ja meistens so rosa gefärbt blub, und blub.
Also da gibt es ja immer so schön die Frage, ja, was passiert, wenn die Frau irgendwie Silikonbrüste hat, gemachte Brüste.
Genau.
Je älter man ist, desto schlechter ist man dann für die Umwelt.
Okay. Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir, Johannes.
Und ich bin Luis.
Ich habe letztens ein Instagram-Reel gesehen. Und zwar, das fand ich cool und gleichzeitig irgendwie, als ich die Kommentare geöffnet habe, habe ich dann auch gedacht, ach ja, stimmt. Und zwar siehst du da, Überraschung, es geht um Flugzeuge, siehst du den Flughafen in Dubai. Und du siehst A380, Schubhebel werden nach vorne geknallt, das Ding hebt ab und, keine Ahnung, vielleicht ein paar Meter daneben, quasi neben dem Taxiway, also wirklich unmittelbar nah dran, siehst du so irgendwie eine Gruppe, die auf so Fitnessstudio-Fahrrädern Sport machen. Das ist eine Attraktion am Dubai-Flughafen, dass du quasi, dass dir nicht langweilig wird beim Sport. Also Sport ist ja schon schwer genug, dann mach's doch da, wo es geil ist. Und dann kannst du neben den startenden Flugzeugen, kannst du einfach aufs Laufband gehen oder auf so ein Cycle, also aufs Fahrrad im Fitnessstudio.
Das ist eine gute Idee, oder?
Oder? Würdest du da hingehen?
Ja, sofort.
Ich würde da auch hingehen. Ich habe mir gedacht, ist das geil. Also was ein Video. Du siehst da, wie die da am Ballern sind und dann kannst du da nebenbei den Flugzeugen beim Starten und beim Landen zuschauen. Das wäre ja für mich der Traum.
Nichts ist langweiliger, als im Fitnessstudio auf dem Laufband zu sein und du hast dein Handy vergessen und deine AirPods. Ich schaue halt immer irgendwie so Serie oder irgendwas. Tulsa King.
Ich mag auch Laufband nicht.
Ja, mag ich auch nicht. Ich gehe lieber in echt laufen. Aber jetzt gerade hier, wenn das Pisswetter kommt, weiß ich nicht, dann ist es schon angenehmer, sage ich mal. Aber
ja, das stimmt. Und dann habe ich die Kommentare aufgemacht und der erste Kommentar, der hat mich dann gleich wieder voll runtergeholt und abgeholt, weil ich mir gedacht habe, ach ja, stimmt eigentlich. Und das wird auch so ein bisschen in dieser Folge wiederkehren, das werdet ihr gleich merken dann. Ach ja, stimmt eigentlich. Aber komm dann gleich dazu. Also ich habe die Kommentare geöffnet und habe gesehen, ja, super. Also Behinderter geht's ja nicht. Du machst quasi Sport an einem Ort, wo die Luft katastrophal schlecht ist, weil du ja quasi die Abgase hast, du hast Kerosin, du hast dann CO2 irgendwie. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, stimmt. So gut ist dann die Vorstellung doch nicht, in Dubai neben startenden Flugzeugen rein gesundheitlich gesehen. Ne, wahrscheinlich gleicht sich das wieder aus. Das Jahr, dass du länger lebst, weil du einmal laufen warst, verkürzt sich um minus 1,5, weil du die Luft eingeatmet hast. Weißt du, was ich meine?
Null auf Null Rechnung.
Allerdings. Ja. Nee, aber fand ich irgendwie ganz cool. Und es gibt aber irgendwie trotzdem, also man geht doch, ich weiß nicht, macht ihr Sport? Kommentiert mal, ob ihr Sport macht. Und wenn ja, wo? Ich mache am liebsten, ich gehe am liebsten eigentlich im Wald Sport machen. Ich atme dann auch manchmal so richtig beim Mountainbike-Training bewusst so
die Luft frische Waldluft.
Nee, weißt du, was ich mir da denke? So, nee. Denke ich mir so, oh geil, die Luft ist gerade so frisch produziert.
Da gönne ich mir ein Schlückchen.
Also frischer geht's quasi nicht.
Ja, okay, hast du aber recht. Aber ist ja auch so.
Kannst du es verstehen?
Ja, kann ich verstehen. Ja. Ja. Mir fällt da leider jetzt kein Beispiel an. Also ich mache auch gerne Sport. Ich gehe hauptsächlich laufen eigentlich, muss ich sagen. Ja. Wir haben zwar im Keller unten so ein kleines Fitnessgerät, so ein Studio da, aber da bin ich immer irgendwie zu faul, keine Ahnung. Also ich gehe dann immer laufen, bin ich besser. Und ich mache das so manchmal, das ist aber genau andersrum, wenn ich an jemanden vorbeikomme, wo ich mir denke so, boah, was ist das für jemand oder so, oder der hat husten müssen gerade, dann halte ich so ewig lang die Luft an und gönne mir diesen Atemzug nicht.
Da muss ich mich outen, das mache ich auch manchmal. Okay, also, aber safe, oder? Das ist doch nicht nur so ein Ding, was wir beide machen. Also wenn ihr irgendwo seid in der U-Bahn und einer niest oder so, ne?
Aber
also ihr könnt mir nicht sagen, jeder hält die Luft an, oder?
Nee, das glaube ich auch. Oder? Das machen alle. Aber kennst du den?
Aber es darf halt nicht auffallen, so. Hatschi.
Weißt du auch, wie du jemanden was heimzahlen kannst? Der kommt aber nicht aus dann. Kennst du meinen Aufzugtrick?
Ja, du musst reinfurzen, wenn die andere Person reinkommt.
Also du bist im Aufzug alleine, sag ich mal, und bist kurz vor Ankunft an deinem Stockwerk. Dann setzt du ordentlich einen ab und gehst raus.
Das ist schon mal gemacht.
Ich versuche das jedes Mal so.
Echt jetzt?
Ja.
Ist das kacke. Wie behindert. Stell dir mal vor, du triffst dann so. Stell dir vor, du machst den Trick und dann, und du weißt aber nicht, wer reinkommt. Und machst dann die Tür auf und dann kommt halt irgendwie jemand, keine Ahnung, jemand Wichtiges rein, bist gerade auf einer Hoteltagung oder so.
Ja.
Und dann furzt du dem quasi voll ins Gesicht damit. Da ist die Luft noch schlechter am Dubai Airport mit den mit der Sportgruppe, die dann da ihren Sport macht.
Dann lieber Aufzug.
Ja, dann doch lieber der Aufzug, ja. Nee, aber ja, so gut ist das für die Lunge also wahrscheinlich nicht, was man da tut, wenn man neben dem Flughafen Sport macht. Aber ich finde es schon ziemlich cool. Also ich würde es auch sofort machen.
Von der Kulisse würde ich es auch tun.
Ja, mega cool.
Ja. Ja. Ich meine, bei uns hier, wir sind gerade in Nürnberg im Podcast-Studio, direkt auch neben der Startbahn. Und immer, wenn wir herfahren, fahren wir durchs fränkische Knoblauchsland.
Dann klären wir diese Startbahn einmal.
Nein, das nicht. Aber wir fahren durch das Knoblauchsland. Und wie der Name schon sagt, hier wird Gemüse angebaut. Im großen Stile wird, ich glaube, Deutschland und auch weltweit verschickt.
Mhm.
Und ich denke mir dann auch, da bauen die hier den Salat und die Radieschen an und es fliegen Tausende von Flugzeugen drüber und donnern jetzt so. Doch, das ist so. Also und ich glaube auch schon.
Ich glaube, das ist zu vernachlässigen.
Ja, natürlich.
Da gibt es doch bestimmt Proben und sowas.
Weiß ich nicht, ja.
Doch, da habe ich mal irgendwas drüber gehört und gelesen.
Ja?
Aber ja, ist natürlich ein berechtigter Punkt, ja.
Ja.
Also das wird, glaube ich, genau angeschaut und untersucht, wie und wann du da neben dem Flughafen irgendwas anbauen kannst, sage ich jetzt mal. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich eine Flughafentour gemacht habe am Flughafen letztens?
Nee.
Und wir sind sogar mit dem Bus über die Startbahn einmal drüber gefahren.
Nein.
Und dann, dann hat sie den Tower angefangen. Ey, könnt ihr kurz Licht anmachen, weil es war Tag. Und dann hat es kurz gedauert. Auf einmal, bling, sind die Lichter angegangen.
Wow.
War cool.
Okay, cool.
Bist du schon mal über die Nürnberger Land? Ja, du bist schon mal drüber geflogen.
Ich bin schon mal mit einer kleinen Mini-Cessna drüber geflogen und wir hatten fast einen Touchdown, aber haben wir nicht gemacht, weil sonst hätten wir die Gebühr bezahlen müssen.
Sonst kostet es was, ne?
Ich weiß nicht, so 50 oder 100 Euro oder sowas.
Ja. Landegebühren.
Genau, aber wir durften den Anflug machen.
Ja.
Und dann, wie nennt man so Approach oder was, ne? Und dann
Low Pass
gemacht und dann,
das ist schon ziemlich cool.
Wieder weg mit unserem Schnorkelhuster.
Ja, naja, nee. Auf jeden Fall fand ich das Video ganz spannend, aber ich wurde halt dann abgeholt und ja, so gut ist das dann nicht, was da passiert. Auch bezüglich Umwelt, eigentlich muss ich fairerweise sagen, muss ich mich auch ein bisschen outen vielleicht. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der sich, wo ein Umweltthema oder dass ich besonders viel mit Absicht auf Krampf drauf achte, ist tatsächlich nicht so bei mir.
Also nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden. Heißt übersetzt, du hast jetzt kein Fable in dir, umwelttechnisch aktiv zu sein und was zu tun für die Umwelt.
Nee. Muss ich mich outen, ist wahrscheinlich nicht gut, sollte man wahrscheinlich ändern. Aber
du bist aber auch nicht schädlich unterwegs.
Nicht mit Absicht. Gut, wie definiert man das? Also ne, ich fliege vielleicht 2-3 Mal im Jahr in Urlaub mit dem Flugzeug, ja gut.
Ja, aber das ist ja noch 100 normal zu sehen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich habe mich dann gefragt, wann hast du was schon mal so bewusst für die Umwelt gemacht? Oder es gibt auch so kleine Momente vielleicht im Alltag, wo man sich denkt so, das mache ich jetzt so, weil man macht es halt so. Und Umweltding ist ja schon ein Thema heutzutage.
Aha, okay, weißt du, was du meinst, ja. Nicht? Ich habe letztens meinen Kaugummi während der Fahrt aus dem Fenster gespotzt auf der Autobahn.
Und mir umgedreht.
Mir danach gedacht so, ups, das war jetzt doof. Aber bist umgedreht, ist auch gut. Warnweste angezogen und raus wieder.
Das ist eine Kackantwort. Nee, also ich mache mal ein Beispiel. Aber das macht, glaube ich, jeder, oder? So Sachen wie, das sind so, glaube ich, so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wie beim Rasieren. Die Männer unter uns, wenn man am Waschbecken steht, mit dem Nassrasieren, dann machst du währenddessen kurz das Wasser aus und machst es nur an, wenn du es dingst und lässt es nicht laufen.
Okay, jetzt weiß
oder
ich,
beim Einschäumen lassen oder sowas. Ne? Das sind so
okay, ich weiß, was du meinst. Lustig, ich kann leider nur so Anti-Beispiele erzählen, weil ich mache mir jeden Tag oder oft gleiche Gedanken. Ich trage ab und an Kontaktlinsen, halt so Eintageslinsen.
Ja.
Und ich gönne mir den Luxus, die sind ja so verschweißt, ne? Ich mache diese Packung auf und ich mache vorher immer meine Finger und meine Hände, ich wasche die nicht nur, sondern auch bevor ich die Linsen angreife, halte ich sie bewusst unter fließendes Wasser, dass auch ja kein Staubfussel dazwischen ist.
Ja.
Und während des Prozesses des Einsetzens meiner beiden Linsen lasse ich den Wasserhahn tatsächlich laufen und denke mir jedes Mal, den Luxus gönne ich mir.
Echt?
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe da keinen Bock, das auszumachen und denke mir dann wirklich so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich da so ein Stoffel bin.
Ja.
Ja, Mist, jetzt habe ich leider nichts Positives vorzuweisen. Also ja, was macht ihr? Ich fahre ab und zu mit dem Fahrrad in die Arbeit.
Das war das rufschädigendste Intro, was wir je gemacht haben. Nee, okay. Aber so die Kleinigkeiten im Alltag, die kennt ihr schon, ne?
Ja, die mache ich schon.
Ich muss sagen, da kann ich jetzt so ein bisschen, aber gut, das sind ja auch wir als Firma. ich pflanze, würde ich sagen, ne, und nicht ich, die Firma, wir pflanzen ja für jeden Pilzsarg einen Baum.
Ja.
Den wir quasi an die Familien eben für die Bestattung eben verkaufen, ja, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und da haben wir schon, da gibt es so ein Zertifikat, das kommt dann mit den Koordinaten mit dem Baum. Und da denke ich mir jedes Mal irgendwie so, wenn ich das dann bestelle, also obviously, ich gehe nicht selber in den Wald und pflanze den Baum, ne? Da gibt es Firmen, die machen das für einen, ziemlich cool. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich dieses Zertifikat kaufe, oh, irgendwie schon cool,
weil
jetzt ist einfach ein Baum mehr da.
Ja. Weißt du, wo der steht jeweils?
Ja, im Stadtwald Alzenau.
Alzenau.
Ja.
Wo ist das?
Bayern.
In Bayern.
Richtung, Richtung links oben, aber noch Bayern.
Das ist die Hauptsache. Nicht, dass wir hier ein fremdes Bundesland aufforsten.
Genau, wir sind ja heimatverbunden, ne?
Natürlich.
Nee, das war der einzige, den es da eben in Bayern gibt, sage ich jetzt mal. Deswegen machen wir das immer da, sage ich jetzt. Ja. Aber ist, ja, freue ich mich irgendwie trotzdem so ein bisschen jedes Mal.
Mhm.
Aber ja.
Ah, jetzt habe ich was, um mich wieder aus der Schlinge zu ziehen.
Ja.
Wir wohnen ja schon in der Stadt, im Stadtgebiet Fürth, aber doch recht ländlich am Dorf, ja, also Unterfarmbach heißt es, um genau zu sein. Und da, wo wir wohnen, ist auch so ein kleiner Wald, der gehörte meinem Opa, jetzt meinem Onkel und so weiter.
Mhm.
Und ich überlege schon lange, ich würde mich gerne um diesen Wald kümmern. Also vielleicht, der hat auch mal so im Spaß gesagt, ja, wenn du den kaufen willst, ne,
ja,
vielleicht kaufe ich diesen Wald mal.
Ein Wald.
Ja, und da fließt auch ein kleiner Bach durch. In diesem
das
Bach
stimmt, ja,
hat dein Uropa schwimmen gelernt.
Echt?
Ja, ja, Bauer-Uropa.
Bauer das schon gelernt.
Als kleiner Bursche hat sein Vater diesen Bach aufgestockt. Oder wie nennt man das?
Ja, ja, Staudamm so mäßig.
Ein Staudamm gemacht, ja, genau. Und dann war es halt, sag ich mal, ein Meter hoch, ja, oder anderthalb Meter. Oh, und dann cool, haben die da als Jungs schwimmen gelernt.
Ja, kauf also, den Wald.
Ja, plötzlich, genau. So, und da habe ich mir gedacht, so, nee, ich kaufe irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit haben sollte, diesen Wald und kümmere mich dann mit meiner Motorsäge um die schlechten Bäume und mit meinen Gärtnerhandschuhen um das Pflanzen der guten Bäume.
Und wird's der Wald? Wahrscheinlich nicht, hä?
Ob es wird?
Ja.
Vielleicht mache ich es ja mal.
Ja, das habe ich damit gemeint.
Ja, klar mache ich es mal.
Also kaufst du den Wald?
Ja, den kaufe ich mal, ja.
Okay.
Ist auch nicht so teuer, so ein Wald.
Was kostet denn ein Wald?
Ich kann jetzt nicht sagen, aber sag mal, was habe ich gehört? Ich weiß immer nicht, ob es stimmt, nagel mich nicht fest. Ich glaube, ein Hektar Wald in nicht so gutem Zustand, und er ist in nicht so einem guten Zustand, du kennst ihn ja.
Ja.
Ist jetzt kein Prachtwald. Ich glaube, zwischen 25.000 und 35.000 Euro der Hektar.
Ah ja.
Ich weiß nicht, und es ist nicht so viel.
Ja.
Lass es anderthalb Hektar sein. Und ja, juhu, jetzt sehe ich schon wieder so fast 30.000 Euro ist für ihn nicht viel Geld. Doch, ist es schon. Aber ja, ich finde, es sind keine 500.000 Euro.
Nee, ja, ist schon spannend.
Genau.
Ja, okay. Also so viel zum Thema Wald. Übrigens, ihr habt es ja gemerkt, neue Konstrukte hier leicht bei Um Leben und Tod am Anfang. Wir reden ja immer so ein bisschen, bei uns im Skript steht es immer mit Gelaber am Anfang drin. So ein bisschen über alles, so ein bisschen. Kommentiert gerne mal, wie findet ihr das? Also nicht, dass wir hier immer voll labern und dabei denkt ihr euch, oder skippt es alle durch, so, wann kommt endlich das Thema, wann kommt endlich das Thema? Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aber da, ja, sind wir gespannt auf ein Feedback von euch. Das,
ich mag das ja.
Ich mag das auch.
Das peppt so ein bisschen, ja, auf. Außerdem, ich finde es schön, die Leute wollen bestimmt ein bisschen was auch so wissen von dir und mir.
Also ja,
so,
genau.
Ich sage jetzt mal privat in Anführungszeichen. Ja.
Das hört ich habe mich jetzt ja ziemlich gerade.
Nö.
Die Leute wollen wissen, was machen wir den ganzen Tag?
Doch, naja, das wollen sie schon.
Aber wir kommen gleich darum, weil wir werden euch gleich einmal aufführen, dass Bestattungen ganz schön schlecht für die Umwelt sind oder tote Menschen an sich.
Mhm.
Hatte ich bis vor kurzem auch nicht so auf dem Zettel. Genau. Dafür geht's aber noch ganz kurz einmal in unsere Kategorie um euch.
Ja.
Soll es jetzt einmal ganz kurz gehen um euch Zuhörer. Wir machen ja immer oder wir bringen ja immer was von euch auch ein, eine kleine Geschichte oder einfach einen Kommentar. Und heute ist der liebe Danny dran. Der schreibt nämlich, nochmal ganz kurz off-topic, als meine Tante verstarb, fing ebenfalls das Licht an zu flackern. In der ganzen Wohnung sind Gardinen an den Fenstern runtergefallen. Auch in derselben Nacht, Tante verstarb gegen Frühabend, sind bei ihrer Tochter, die oben drüber wohnt, alle Gardinen runtergefallen.
Was?
Hört sich irgendwie verrückt an. Danny, oder?
Danny?
Was ist da los?
Ich weiß es nicht. Was war da
das
los?
Das geht schon wieder so in die Richtung von paranormal, ne? Wie das
ja,
alle
ja,
so sagen.
Da
also
hat man ja auch mal eine
ein
Folge.
Ein Zeichen, wenn der Verstorbene stirbt, sage ich jetzt mal, und dann passiert was. Wie als würde nochmal, wenn man über eine Seele reden wollen würde, diese Seele noch einmal durchs Haus streifen und dann zack,
genau,
weg.
Hört euch die Folge gerne an.
Wir haben da schon mal eine Folge über so Paranormales gemacht, aber ja, ich fand es spannend. Und Danny, mich würde als Rückfrage noch interessieren, oder war ja keine Frage, Gegenfrage an dich. Hat dir das geholfen oder wie siehst du das? Wunderst du dich einfach, was da Sache war, oder ist das für dich tatsächlich irgendwie die Tante gewesen? Weil das kann man ja auch so ein bisschen auslegen, wie man will. Das würde mich interessieren. Kommentier uns das gerne nochmal. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwie noch andere Folgen so ein bisschen in diese paranormale Richtung
auf jeden
machen,
Fall,
oder?
Ja.
Und manchen hilft das, glaube ich, auch, wenn sowas passiert, weil da kann man sich auch ein bisschen dran festhalten. Und ich habe mich gefragt, der Uropa ist ja vor einem Monat jetzt ungefähr gestorben.
Ja.
War sowas da auch? Hattest du das auch? Hattest
Nein.
du sowas?
Hatte ich nicht. Gar nicht.
Du schon? Ich habe es nur so ein bisschen hergeholt. Ich war ja, du nicht, ne? Aber ich war am Abend vorher, als er gestorben ist, nochmal bei ihm. Und dann ist er, glaube ich, 3 Stunden später sogar verstorben.
Genau, ich war am Tag vorher, glaube ich, dort.
Und dann, genau. Und dann bin ich weggefahren und ich wusste, okay, das war es jetzt halt einfach, das war jetzt wie der Abschied, sage ich mal. Und in dem Moment war so, wie es halt an einem normalen Herbstabend ist, der Himmel halt so richtig geil rot einfach. Ne?
Ah.
Und dann habe ich so zu Anna gesagt, so ey, komm, das könnt ihr doch jetzt nutzen, den schönen Abend quasi. Ne? Das,
ja.
Da soll er auf den Zug quasi aufspringen, wäre doch jetzt so symbolisch schön. Da wusste ich noch nicht, dass er tatsächlich stirbt an dem Abend. In der Nacht habe ich geträumt, dass ich seine Traueranzeige erstelle. Und in der Früh hast du uns dann ja gesagt, dass er tatsächlich gestorben ist. Und 2 Stunden später habe ich seine Traueranzeige erstellt.
Okay. Ja, das ist schon.
Das war irgendwie ein bisschen. Also, ja. es gibt für alles eine Erklärung und das weiß ich auch. Aber ich glaube da auch an nichts oder glaube jetzt auch nicht, dass er das jetzt dann war, der dann irgendwie in meinem Traum rumgegeistert ist. Das überhaupt nicht. Aber ich finde es schon spannend zu beobachten einfach.
Schon, ist ja auch ein schöner Gedanke irgendwie.
Ja, aber ich fand es schon komisch, weil ich habe es geträumt in der Nacht irgendwie, ne?
Ja, oh, okay.
Das war schon irgendwie.
Scheint das dran zu sein. Wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema.
Ja, naja. Wir gehen aber mal zurück. Und zwar hast du, oder eigentlich geht die Frage eher an euch Zuhörer, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was bei einem Sterbefall für einen, in Anführungszeichen, schlecht für die Umwelt Fußabdruck entsteht? CO2-Abdruck habe ich jetzt bewusst nicht gesagt, weil es geht jetzt hier heute nicht nur um CO2 halt einfach, ne?
Sondern das könnte man vielleicht separat tatsächlich auch mal machen.
Boah, da steckt viel Recherche hinter dran.
Ja, aber machen wir mal.
Ja,
genau, aber nicht jetzt.
Weil ich vor dieser Folge und du wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, nicht. Oder?
Ja, nein.
Oder?
Nein.
Hast du dir da je den Kopf drum gemacht?
Nein, habe ich nicht. Ja, doch, ich habe schon mal, also klar war, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, so eine Feuerbestattung wird vom CO2-Abdruck verständlicherweise größer sein, schädlicher sein, weil wie viel Gas musst du da verfeuern etc.
Ja,
so.
Genau.
Und bei einer Erdbestattung, ja gut, da hast du im schlimmsten Fall einen Bagger mit dahinter stehen, der ein bisschen was rausbläst und der musste ja auch produziert werden.
Ja,
okay.
Genau. So weit denkt man, ne?
Ja, aber mehr nicht.
Ich habe auch so weit gedacht. Ich war aber letztens in Hamburg und habe mir da einen Vortrag von der lieben Jana Lobe angehört. Die studiert Sepulkralkultur an der Universität in Bamberg.
Mhm.
Ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Sepulkralkultur, oder? Sagt man schon so.
Ja,
der Zungenschlecher jetzt verbringt. Der Zungenbrecher schlechthin. So. Habe ich mir den Vortrag angehört. Sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank an der Stelle, liebe Jana. In dieser Folge sind auch einige Infos eben aus dem Vortrag. Und die hat mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und ich will mich jetzt einfach mit dir oder auch mit euch, geht da gerne einfach mal gedanklich mit, ihr lieben Zuhörer, einmal durchhangeln anhand von einfach einer Friedwaldbestattung. Friedwaldbestattung kennt man, da wird der Verstorbene, eher gesagt, die Asche in einem Friedwald, also eigentlich ein ganz normaler Wald, beigesetzt, der aber halt quasi auch dafür gemacht ist, da darf man die Asche beisetzen von Verstorbenen. Ist naturnah, super schön und es hört sich eigentlich erstmal super an. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Friedwaldbestattungen sind jetzt nicht dafür bekannt, dass es jetzt halt besonders toll ökologisch ist oder so, ne? Deswegen wählt man nicht die Friedwaldbestattung, aber es hört sich zumindest gut und naturnah und eigentlich auch noch ganz schick an, sage ich jetzt mal. Ne? Friedwaldbestattung sehr, 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 sehr beliebt. Weil es ist halt irgendwie im Wald und ganz, ganz toll. Und das gehen wir jetzt einfach mal durch, weil fand ich super spannend. Wir legen los mit der Abholung. Verstorbene verstirbt oder die Person verstirbt, wo auch immer, sage ich jetzt mal, bei uns im Umkreis, vielleicht zu Hause. So, dann fahren wir dahin mit unserer V-Klasse. Da sind wir schon mal fein raus, weil das ist ein EQV, also ist es ein Elektroauto.
Ja, richtig. Ist sicherlich besser als mit einem
Strich 8.
Ja, genau.
Stimmt, aber da hinkt das Beispiel schon mal, weil Hausabholungen machen wir ja immer mit einem Strich 8. Dann doch nicht zu Hause.
Der ist jetzt in der Werkstatt, also doch wieder mit dem EQV.
Ja, stimmt. Ist schon wieder irgendwas kaputt.
Ja. Man müsste es eigentlich noch feiner differenzieren und sagen, welche Mitarbeiter machen denn diese Abholung? sag mal, sind es zwei Mitarbeitende, die vorher noch ein, zwei Zigaretten durchgezogen haben oder sind es die nicht Raucher gewesen?
Stimmt.
Okay, aber ich will dir jetzt auch deinen Fallbeispiel nicht ruinieren.
So weit haben wir gar nicht gedacht. Das ist ganz schön schlau. Ja. Also, dann fahren wir ins Krankenhaus, sag ich jetzt mal, mit dem E-Auto.
Also genau.
Genau, so. Gut, dann holen wir da den Verstorbenen ab. Das E-Auto, das stempel ich jetzt gedanklich mal als relativ wegen Elektro und du brauchst keinen Sprit und sowas. Ne? Ja. Das ist alles toll.
Ja.
So, jetzt gibt's aber Fälle, kennst du ja selber auch, wo die Familie einen Abschied haben möchte, aber der Verstorbene verändert sich vielleicht schon aufgrund von Krankheiten, der Bauch bläht sich auf, es wird alles schon so grün, Verwesung setzt schon ein.
Ja.
Und da gibt's eine Lösung dafür. Ihr kennt's, wenn ihr den Podcast hört, der Verstorbene muss natürlich einbalsamiert werden. Kommt relativ häufig schon auch gerade bei solchen Fällen vor, wenn der Zustand vielleicht gesichert werden muss, weil die Familie erst in der Woche zum Abschied kommen kann. Vielleicht muss noch Verwandtschaft anreisen. Manchmal ist es terminlich halt einfach so, dass kein Weg an einer Einbalsamierung dran vorbeiführt, sage ich jetzt mal. Und Einbalsamierung, kannst du ja vielleicht mal ganz kurz erklären, womit das gemacht wird?
Tja, mit Formaldehyd, Farbstoffen, also sagen wir mal mit Chemie, fassen wir so zusammen.
Ja, genau, richtig. Und Formaldehyd ist jetzt, also ist ein Konservierungsmittel, das desinfiziert, tötet Bakterien ab und macht Gewebe haltbar, sage ich jetzt mal. Also das ist so relativ das Gegenteil von abbaubar und ökologisch, sage ich jetzt mal. Und ganz kurz zum Ablauf, trotzdem, dass ihr da mal einen Abriss habt, die regelmäßigen Podcast-Zuhörer, die werden jetzt wahrscheinlich schon gähnen. Man setzt am Hals des Verstorbenen zwei kleine Schnitte und holt die Halsschlagader raus. Die beiden Karotiden, genau, um genauer zu sein. Ich grüße an alle Medizinstudenten, falls hier jemand zuhört. Und dann injiziert man eben da rein mit einer Pumpe diese Lösung. Und die geht dann erstmal ins Herz und verteilt sich dann eben über die natürlichen Blutbahnen, über die Arterien in erster Linie in den Körper, sodass im Idealfall überall dann auch in den Zellen diese Formaldehydlösung ist. Im Gegenzug holt man das Blut raus, das ist quasi wie ein Dialyseverfahren, und dann ist der Verstorbene, sieht sehr natürlich aus, Verfärbungen gehen weg und ja, man hat aber halt das Formaldehyd in dem Körper drin. Und an der Stelle müssen wir einmal ganz kurz rübergehen nach Amerika, weil das ist sehr, 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 sehr spannend, weil in Amerika wird ja fast jeder einbalsamiert.
Mhm.
Das heißt, Station 1, die Einbalsamierung, sage ich jetzt mal, die schlecht für die Umwelt ist wegen dem Formaldehyd, die ist ja in Deutschland noch relativ gering eigentlich, weil das ist ja schon fast die Seltenheit hier bei uns, sage ich jetzt mal, ne?
Sind wir eine der wenigen Firmen, die den Standard so fahren, dass jeder offene Abschied einbalsamiert wird?
Ja, wusstest du, dass Einbalsamierer irgendwie auf so einer Liste der seltensten Berufe draufsteht?
Nein.
Und irgendwie nur mit einem voll krassen Ranking. Also es ist voll der seltene Beruf, macht schon auch Sinn, ne?
Ja, irgendwie schon, aber ja, wusste ich so nicht. Ne?
oder in Deutschland zumindest.
Ja.
Und genau, jetzt geht's eben weiter. So, jetzt kommt die Einbalsamierung und jetzt haben die in einigen Ländern oder in Amerika eher gesagt noch, neben den Särgen zusätzliche Versiegelungssysteme, um giftige Stoffe, auch im Körper oder Einbalsamierungsfluid eben, vom Grundwasser fernzuhalten.
Okay, so Filter oder was?
Nee, das sind so Einsetzungskästen, die heißen Vaults oder auch Grave Liners. Und das sind so behälterartige Einschlusssysteme aus Stahl für die Gräber, damit das eben nicht reinkommen kann.
Ah, verstanden.
Das ist ja schon mal Punkt 1, also was sich aus dieser Kettenreaktion unter anderem auch alles quasi freisetzt sozusagen.
Mhm.
Manche Friedhöfe verlangen dort sogar, dass Särge in Betonschalungen ins Grab eingesetzt werden.
Deswegen.
Genau, unter anderem auch halt einfach, um auch so Schadstoffe halt einfach fernzuhalten. Und das Ziel ist die Versiegelung des Grabes und die Verhinderung von Schadstoffaustritten eben. Und das ist aber halt mit diesem enorm hohen Ressourcenverbrauch quasi verbunden, weil du musst diese Dinger ja erstmal bauen, du musst das aufwenden und das alles nur, weil das halt da so geregelt ist. Hier in Deutschland ist es ja so, bei einer Erdbestattung ist oft eine Einbalsamierung verboten,
genau.
Das heißt, da kommt es nicht in Frage.
Ja.
Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, worauf ich eben raus will, wir hangeln uns so von Station zu Station. In Amerika wird ja jeder einbalsamiert, fast jeder. Nur, dass ihr mal einen Abriss habt. Man braucht, würde ich sagen, so pro Körper, je nachdem, was man für ein Ziel verfolgt mit der Einbalsamierung, je nach Gewicht, Statur, wenn du den ganzen Körper versorgen willst, so 6, 7, 8, 9 Liter Fluid ungefähr.
Mhm.
Und Jetzt war in diesem Vortrag oder in dieser Grafik einmal schön aufgeführt, wie viel Liter Embalming Fluid in Amerika jährlich verbraucht werden. Und das musst du jetzt mal schätzen.
Muss ich schätzen?
Ja. Was schätzt du? Wie viele Millionen Liter Formaldehyd-Lösung oder Fluids werden in Amerika einfach als Ressource, einfach nur, weil die jeden einbalsamieren wollen, verbraucht?
Das ist Wahnsinn. Jetzt müsste man wissen, wie viele da im Schnitt im Jahr sterben, aber da, ich rechne jetzt gar nicht, sondern ich schätze tatsächlich. Mhm. Ich hau jetzt einen raus. Mhm. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt sage, 1 Million Liter, klingt es viel, aber es ist wahrscheinlich viel zu wenig, weil es sterben mehr als 1 Million Leute pro Jahr in den USA. Oder liege ich gar nicht so falsch?
Ja.
Ich deute deinen Blick.
Naja, man muss ja immer überlegen, wie viel brauchst du quasi pro Körper. Und dann, ich stelle mir das immer so vor, stell dir mal vor, du hast ein riesiges Becken vor dir, ein leeres, und du schüttest 6 Liter aus einem Messbehälter rein.
Ja, ja, das ist schon klar.
Das ist ja nichts quasi.
Nee, genau, ja.
Ja, also schätzt, sag eine Zahl.
Ja, 1 Million Liter.
1 Million. Was schätzt ihr? Freunde, kommentiert das gerne. Du warst gar nicht mal so schlecht. Du musst das noch mit 3 multiplizieren.
3 Millionen.
3 Millionen Liter Einbalsamierungsflüssigkeit werden in Amerika im Schnitt pro Jahr verwendet. Das ist umgerechnet, sind das 1,2 olympische Becken voll.
Boah.
Einfach nur mit Embalming Fluid.
Ich stelle mir es gerade so bildlich vor, ja. Diese Flüssigkeit wabert vor sich hin. Das ist ja meistens so rosa gefärbt
blub,
und
blub.
Genau. Und man steht am Becken an und atmet es ein. So wie du im Wald, wie du gesagt hast, du liebst. Jetzt gönne ich mir einen Zug von dieser frisch produzierten Waldluft.
Da brennt es ganz schön in der Nase.
Da brennt die Hütte, ja.
Es ist völlig verrückt. Also das fand ich mit am bezeichnetsten. Da sah ich drin, hab mir gedacht, logisch hat man so nicht auf dem Schirm, aber da ist es greifbar. Mhm. So, ich weiß, ich stand noch nie vor dem olympischen Becken. Aber da passt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel rein. Wie gesagt, 1,2 olympische Becken pro Jahr, voll mit feinster Einbalsamierungschemie. Ganz schön viel wert auch, ne?
Ja, ja, ja. Ist nicht
Alter, günstig. Ist das viel wert. Wenn ich mir gerade ausrechne, da kostet dann die Flasche irgendwie 1 Liter 14 Euro oder sowas.
Mhm. Moment, du darfst aber nicht vergessen, das sind ja nicht diese Flaschen, die du reinkippst, um dir deinen Cocktail zu mischen, sondern es ist das Ergebnis des Cocktails.
Also Beispiel. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich die Konzentration. Die, ja, ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Aber da hast du ja einen Wahnsinnsindex.
Ja,
den
ja.
Willst du ja quasi so gar nicht haben beim Einbalsamieren. Du willst ja niedrigeren haben, als die Flasche in sich
du
hat.
Du weißt doch, was die Amerikaner da machen.
Ja, okay, na gut.
Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es ist egal, glaube ich. Es ist sehr, 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 sehr viel. Und was ich dann auch noch sehr spannend fand, in Amerika, da haben sie ja auch sehr viel Sargstahl.
Was meinst du mit Sargstahl? Weil die Särge ja aus Metall sind, meinst du?
Ja, unter anderem. Oder halt auch die Teile.
Ja, ja.
Sag ich jetzt mal. Und zwar sind das 115 Millionen Tonnen.
Du musst dir vorstellen. Jährlich in die Erde gehen.
Sargstall. Ja, das sind fast alle Hochhäuser in Tokio, könntest du damit bauen.
Oh, okay.
Ja, also ist ziemlich verrückt. Das waren einfach mal so 2 verrückte Einheiten, die ich sehr bezeichnend fand.
Okay, ja gut.
Und jetzt geht's weiter. Wir gehen gedanklich zurück zu unserem beschützten Deutschland, zu dem Friedwald-Beispiel. Das war jetzt ein kleiner Exkurs nach Amerika.
Ja, muss mir erst wieder sortieren.
Nach der Einbalsamierung, die ja auch nicht ganz so toll ist für die Umwelt, kommt der Verstorbene in den Sarg. Und da sind wir bei Station 2. Weil für einen Sarg braucht man ja auch ein bisschen Holz.
Und zwar im Schnitt braucht man pro Sarg einen halben Baum. Je nach Sarg und Baum, sage ich mal vielleicht. Ja.
Bin ich schon?
Also das ist viel.
Halber Baum ist krass.
Ich habe ja vorhin von diesem Wald gesprochen, den ich da kaufen will. Und wenn ich diese Bäume hernehme, da bräuchte man schon ein paar mehr. Also da stehen jetzt, doch, es stehen ein paar richtig dicke Eichen drin.
Wie viele dicke Eichen hast du da drin stehen?
Ja, in meinem Wald. Ich spreche schon von meinem Wald.
Genau.
Egal, auf jeden Fall. Also ein halber Baum, das ist schon viel.
Ja.
Und der Baum, der muss ja auch erstmal wachsen oder halt dann auch nachwachsen über all die Jahre. Ja. Jetzt haben wir bei uns in Deutschland auch aufgrund des Klimawandels häufig das Problem, dass unsere Wälder bedroht sind. Ja.
Ja.
So auch bei uns, also dass manche Baumarten da gar nicht mehr leben können, weil es schlichtweg zu heiß ist. Die haben zu wenig Flüssigkeit zu wenig Feuchtigkeit.
Ja. Ja. Also halt Wälder generell einfach auch, ne? Also bekommt man ja immer mit, die Wälder werden abgerodet und dann siehst du, ich finde, wenn im Wald was gefällt wird, dann riecht es zwar immer gut im ganzen Wald, finde ich, weil das ist dann so, wenn du an den frisch abgesägten Baumstümpfen vorbeikommst, ja. Aber man weiß halt auch, okay, das ist halt jetzt einfach weg, ne?
Jetzt weiß ich nicht, ob der Vergleich stimmt, dass man sagen kann, unsere Wälder werden, der Waldbestand in Deutschland sinkt und der Sterbebestand oder das Sterbeaufkommen aber nicht bis hin zu steigt vielleicht. Ich weiß nicht, ob diese Waage so stimmt oder ob sie auch im Ungleichgewicht ist, weiß ich nicht, ja. Aber stellt es euch vielleicht trotzdem so vor, also Thema Wald hat man in Deutschland eventuell ein Problem mit dem Sterben nicht. Es wird gestorben.
Ja.
Und dann müsst ihr bedenken, der Sarg muss ja im Endeffekt auch noch zum Bestatter erstmal kommen. Oder vielmehr, das Holz muss aus dem Wald erstmal ins Sägwerk kommen, vom Sägwerk in die Sargproduktion.
Richtig.
Und von der Sargproduktion dann zum Bestatter. Das wäre jetzt der Weg im Groben dargestellt.
Genau, also das sind schon einige, wie gesagt.
Genau, und das sind dann wieder LKWs, die sicherlich nicht mit E durch die Gegend fahren, mit im Spiel, etc.
Ja. Dann gibt es jetzt aber dafür, um da auch einmal ganz kurz auszubrechen, ja schon die Alternative. Also wir haben ja den Pilzsarg. Da brauchst du kein Holz für. Hört sich ja erstmal ganz gut an. Und zwar, weil Pilz wächst ja unfassbar schnell. Wir waren da in den Niederlanden und haben es uns angeschaut.
Ja.
Die machen tatsächlich aus Pilzen Särge einfach.
Mhm.
Fand ich schon ganz spannend eigentlich.
Ja, ich auch, weil es ja eine nachwachsende Ressource ist, was natürlich Holz auch ist in gewisser Weise.
Ja,
aber nicht so schnell.
Ne?
Nicht, naja, überleg mal, wie viele Tage wächst der Pilz?
Weißt du es? Innerhalb von einer Woche ist der Sarg fertig. Sag
ja, also 7 Tage und dann ist der Sarg gewachsen.
Ja.
Der Rohstoff.
Ja,
also Baum wächst nicht so schnell.
Nee. Genau, es ist halt auch was anderes und klar, du musst die Pilze auch irgendwo herbekommen, aber es ist schon irgendwie, ja, wahrscheinlich oder ziemlich sicher ressourcenschonender,
als definitiv
da die Särge abzuholzen.
Und ja, dieser Pilzsarg muss natürlich auch auf LKWs verladen werden und wird dann aus den Niederlanden zu uns gefahren etc.
Ja, ist schon. Ja,
aber das ist gleich, ist aber gleich. Das ist in der Sargproduktion auch so, der muss auch verladen werden.
Und ja, ja.
Ne, und dann gibt es auch Produzenten, die hocken in Niederlanden oder halt sonst wo. Also
ja, ja, genau.
Das will ich jetzt mal nicht so als Gegenargument nehmen.
Ja, nee, aber... Ja, ist auf jeden Fall so. Aber ist die Frage, ob es das quasi dann theoretisch wieder rechnerisch ausgleicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Also du hast quasi halt einen Sarg, der zwar relativ gut produziert ist und dann kommt das Flugzeug und schifft den halt rüber. Super, war voll für den Arsch dann, sag ich jetzt mal, ne?
Ja, hast du recht.
Aber bei den Särgen kommt ja dazu, dass der Bestattungsbedarf an sich, der ist ja unfassbar stark globalisiert. Also 60% der Särge, das ist kurz angesprochen, werden im osteuropäischen Ausland produziert und dann nach Deutschland importiert.
Also das ist tatsächlich für diese Branche der Sargindustrie, für manche Hersteller, die bei uns in der Gegend sind, nicht ganz easy,
ja.
Weil halt immer mehr Konkurrenz, wie du sagst, im Ausland produziert und die haben dann da ganz andere Preise, trotz der höheren Transportwege. Und muss man jetzt an der Stelle auch sagen, hier ein bisschen Eigenwerbung für Bestattung in Burger.
Ja.
Wir schauen, dass wir den wirklich sehr, sehr großen Teil unseres Portfolios aus den hiesigen Wäldern bekommen. Ja? Also fränkische Hölzer sind da ganz toll mit dabei. Aus Dinkelsbühl kommen die teilweise oder sehr viel eben auch. Und ja, dann ist natürlich schon ab und an mal so, dass du vielleicht beim ein oder anderen Modell den ein oder anderen Euro teurer bist als ein Kollege, einfach weil du den Sarg auch anders eingekauft hast. Ne?
Genau. Und das ist ja der Punkt, an dem es sich so spannend gestaltet. Da redet man dann aber auch gleich nochmal drüber. In so einer Situation, geht es den Leuten da wirklich darum, wirklich ökologisch zu sein bei einer Bestattung? Da ist gerade irgendwie, vielleicht auch bei dem plötzlichen Tod.
Ob alles egal ist plötzlich.
Unfall gestorben. Da denke ich doch nicht, also sorry,
ja,
aber da denke ich doch in dem Moment, glaube ich, nicht an die Umwelt. Da habe ich doch ganz andere Probleme, oder nicht?
Ja, aber unterschätze es nicht. Ich denke, dass sich sowas mittelfristig schon auch durchsetzt, weil die Leute dankbar sind, wenn ein kompetentes Institut in der Situation proaktiv anbietet und sagt, schaut mal, wir hätten so eine, ich nenne es jetzt einfach mal grüne Linie, das gibt es übrigens auch für Bestatter, aber wir haben so eine grüne Linie, wollt ihr das haben? Und dann sagen sie vielleicht zu, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das stimmt. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel.
Ja.
Also du hast eine Familie, der kommt, hat einen Sterbefall und dann kommen die zum Bestatter. Und der Bestatter hat links den ökologischen Pilzsack stehen, der auch tatsächlich teurer ist, weil er auch im Einkauf einfach teurer ist für uns, weil es aufwendig ist.
Steckt ja Patent und Design dahinter.
Blablabla, genau.
Mhm.
Der aber auch wirklich nachhaltig ist, so, kein Holz, kein nix. Und daneben steht dann der Sarg, vielleicht günstig zugekauft, aus dem osteuropäischen Ausland, sage ich jetzt mal.
Ja.
Der kostet halt einfach viel, viel, viel weniger. Welchen Sarg nimmt die Familie? Weil in der heutigen Zeit, es wird ja alles teurer, die Leute schauen auch immer mehr aufs Geld, auch verständlicherweise, ne? Aber ich glaube, das ist ja der Knackpunkt, dass es irgendwie zugänglich sein muss halt, ne?
Ich weiß, was du meinst, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen und als Beispiel fällt mir jetzt auch nur Kleidung, sag ich mal, ein. Also klar, ich trage viel Kleidung und die ist sicherlich auch irgendwo in China produziert und sonst was, aber ich weiß den Wert zu schätzen, von meinetwegen einer, ich will nicht sagen, unbedingt sagen, handgefertigten Kleidung. Klingt so, als ob ich handgefertigte Anzüge sagen würde, tue ich nicht. Aber dennoch, wo ich weiß, das wurde ordentlich gefertigt oder ist vielleicht auch innerhalb von Deutschland produziert und zahle gerne das ein oder andere mehr, als jetzt, mir fällt jetzt nur H&M ein, als zum H&M zu gehen, zu rennen, bei jeder Sache und zu sagen, ja, ist egal, der Anzug kann auch von H&M sein. Ja. Nein, mein Anzug nicht.
Ja, kann ich schon verstehen.
Weißt du, ich meine?
Ja. Aber der Unterschied ist ja, im einen Moment
bist du
in einer Extremsituation und in der anderen, keine Ahnung, wahrscheinlich
nicht. Aber umso mehr, du hast ja da Emotionen mit dabei. Die Leute, nicht alle, aber viele wollen auch noch für den Verstorbenen was Gutes tun, wollen es ihm schön gestalten. Der Abschied, der soll ordentlich und schön auch sein für den Vater, sage ich mal.
Ja,
und jetzt sehe ich das vielleicht so, wenn sie dann hören vom Institut, da gäbe es eine Linie, die für sie vielleicht interessant ist, umso mehr noch sagen sie dann vielleicht so, ah ja, genau, super. Das hätte dem Vater gefallen, der war eh immer so ein Öko. Soll nicht abwerten klingen jetzt, ne? Tut's aber.
So ein Öko. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja, es kann schon sein. Aber ich glaube, viele halt auch nicht eben, ne?
Ja.
Nächste Station. Der Sarg kommt ins Krematorium. Der muss da erstmal irgendwie hinkommen. Na gut, das wollen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen ausklammern. Aber gut, summiert sich dann natürlich trotzdem die Fahrt dahin. Dann die Kremation erfordert natürlich einen sehr hohen Energieeinsatz. Der Ofen wird mit Gas befeuert. Und jetzt wieder Frage an die Zuhörer auch oder einfach mal in die Runde gestellt. Was glaubt ihr denn, wie viele Tonnen CO2 so im Schnitt die Krematorien summiert, also addiert in Deutschland?
Oh. Pro, abstrakte Fragen.
Ja, aus
das euren.
Ist sehr abstrakt. Ich erzähle es einfach.
Schätzen.
Also, das ist jetzt Stand 2022, aber ist ja trotzdem wirklich im Verhältnis eigentlich noch aktueller, sage ich mal. 160 Krematorien circa wurden da berücksichtigt in Deutschland. Das sind so die meisten. Ja, stoßen jährlich bis zu 250.000 Tonnen CO2 aus.
Das klingt unfassbar viel,
ja.
Hast du einen Vergleichswert?
Ist es auch.
Nö. Würde mich jetzt interessieren, beispielsweise du steigst in München in den Flieger und fliegst nach Hamburg.
Habe ich richtig schlecht recherchiert, hast recht, warte mal.
Naja, macht ja nichts, aber würde mich tatsächlich interessieren.
Ja, das machen wir jetzt gleich.
Ja, mach mal, ich rede so lange weiter, um die Pause zu überbrücken. Weil dann wäre es für einen einfach irgendwie auch greifbarer, um zu sagen, ist das jetzt so viel oder so wenig? Ich kann mir es schwer vorstellen.
Flug von Frankfurt.
Du recherchiert gerade.
Mallorca.
Hektisch an seinem Handy.
Ja. Nee, aber das ist schon, also logisch, ne? Aber die Krematorien, die werden ja mit Gas befeuert. Das ist ja auch jetzt gerade eine Ressource, die jetzt vielleicht, ist ja eh ein Problem, sage ich jetzt mal, ne?
Hast du eine Antwort für uns gefunden?
Ah, pro Person. Nee, ich will einen ganzen Flug.
Ja.
Ganzen.
Aber pro Person ist doch auch interessant.
Ja. Es kommt aufs Flugzeug an, unfassbar stark aufs Flugzeug.
Ja.
Wenn du mit einer 30 Jahre alten Schüssel fliegst oder mit einem A320 Neo, dann ist das ein riesiger Unterschied. Aber es sind für Hin- und Rückflug oder für einen einfachen Flug pro Person circa, ne, ganz gut, mit Vorsicht zu genießen, 250 Kilogramm CO2.
250 Kilogramm.
Pro Nase.
Ja.
Ja. Das sind aber für den gesamten Flug. Hin- und Rückflug jetzt, okay. 74 Tonnen.
Fürs Flugzeug, ne?
Ja.
Okay,
ja. Ja, klar, also das ist schon, also Luftfahrt hat einen wesentlich größeren
CO2-Abdruck. Wir lesen daraus, die deutschen Krematorien spielen jetzt nicht so die Rolle, aber dennoch.
Aber es ist da, ne? Aber der Unterschied ist ja, ich glaube, es ist da und man sieht es nicht.
Natürlich.
Das ist ja, darum geht es ja quasi, sag ich jetzt mal, ne?
Genau.
Ja. Und dann, das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, eine Kremation verbraucht ja auch Strom, sage ich jetzt mal, ne? Und eine einzelne Feuerbestattung verbraucht Strom im Umfang von 3,5 Tagen eines 4-Personen-Haushalts.
Das ist schon ordentlich.
Eine.
Mit Waschmaschine, Licht und sonst was noch.
Eine.
Ja.
Das ist schon spannend.
Gut, du musst ja rechnen, da stecken auch Betriebskosten, Kühlkosten.
Natürlich.
Oder Energie, ne, dahinter. Also da muss wirklich viel gefahren werden, um das am Laufen zu halten.
Ja.
Oder auch die Steuerung des Ofens, ja.
Ja, genau. Und was dann noch dazu kommt, sind ja dann natürlich auch die Schadstoffe, die dann da kommen.
Ja, genau, wie zum Beispiel Feinstaub oder Schwefeldioxide. Gibt auch giftige Gase, ne? Und Zytostatika, was auch immer das ist. Weißt du das?
Das klingt nicht gesund auf
jeden
Fall.
Nein, genau, denke ich auch, ja. Und diese Stoffe in den Filtern, die müssen als Sondermüll in unterirdischen Salzstöcken eingelagert werden.
Ja, das sind
werden.
So Untertagdeponien.
Ja, wusstet ihr das?
Also, das fand ich schon auch sehr, sehr spannend. Also, ich habe da auch mal ein Bild gesehen.
Das von diesen Deponieren, das ist wie so Atommüll wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber ja.
Ist auch unter Tage gelagert.
Ja, es sind auch so Fässer und dann kommt es da rein. Das ist dann, fand ich auch spannend, weil so die Menschheit stirbt quasi und die anderen Menschen, die müssen das, was schädlich üblich bleibt, das wird dann unter Tag einfach
versenkt.
Ja, so ungefähr. Ja, fand ich ziemlich spannend. Und dann ein Punkt noch, den ich relativ spannend fand. Hast du eine Zahnfüllung eigentlich?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, keine richtige. Uh-uh. Aber viele alte Menschen haben ja Zahnfüllungen. Denkt man sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so wild so eigentlich.
Plomben,
genau. Aber jetzt kommt das sehr Spannendes. Diese Plomben oder Füllungen, die sind teilweise aus Amalgam. Das ist eine Legierung von Quecksilber, Silber, Zinn und Kupfer. Und ich finde immer so, wenn man das Wort Quecksilber hört, das ist immer so, oh, das ist irgendwas Giftiges.
Hochgiftig,
genau, ja. Irgendwas Schlechtes. Und ist tatsächlich auch so, Quecksilber hört sich nicht so gut an. Damit wurde früher übrigens einbalsamiert.
Boah. Die Embalmer wurden auch nicht alt, ne?
Wusstest du das noch aus deinem Geschichtsunterricht?
Ich dachte, wusstest du doch aus deiner Ausbildung. So alt bin ich auch noch
nicht. Hast du noch mit Quecksilber einbalsamiert?
Nein.
Und mit Arsen? Nee, aber das sind jetzt Daten aus Britannien. Diese hohe Quecksilberbelastung durch Amalgamfüllungen von den Verstorbenen eben, die tragen zu 16% der nationalen Quecksilberemissionen bei.
Boah, das ist aber viel
nur
jetzt.
Die Verstorbenen einfach.
Ja, ja.
Und das fand ich schon spannend.
Aber das hört aber auch irgendwann auf, weil die jüngere Generation, also du zum Beispiel, wenn du jetzt ein Loch oder Karies hättest, du bekämst natürlich keine Amalgamfüllung mehr. Das gibt's nicht mehr.
Aber auch nicht so lange. Da habe ich jetzt erst gelesen, 2024 oder so soll dann jetzt abgeschafft werden.
Was? Echt? Okay.
Also,
na gut, ich weiß nicht.
Ja, ja. Also wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwann mal so eine Füllung brauche, dann gibt es da bestimmt hoffentlich irgendwas Besseres. Aber das habe ich jetzt erst aktuell gelesen. Kann auch sein, dass ich mich da täusche und dass das schon komplett abgeschafft ist. Aber das sind auf jeden Fall Füllungen, die auf jeden Fall nicht ganz so gesund sind. Und was ich auch spannend fand, für Deutschland gibt es, eigentlich komisch, gibt es keine Messpflicht für Quecksilberbelastung. Mhm. Und deswegen auch hier keine Zahlen. Vielleicht ist das auch zu vernachlässigen, ich weiß es nicht, aber Quecksilber hört sich nicht so gut an und in Deutschland gibt es ja für alles eigentlich eine Statistik oder eine Regel oder ein Gesetz oder so.
Das ist tatsächlich seltsam, in der Tat, ja. Okay, nach der Verwendung bleiben rund 3 Kilo Asche übrig, Gelenke und so weiter werden aussortiert natürlich und werden letztendlich auch recycelt. Also die werden wieder rückgeführt in den Kreislauf, sage ich mal.
Ja, zumindest was.
Genau, immerhin, ja. Und die Asche kommt dann in eine Aschenkapsel. Früher waren diese Kapseln alle aus Metall, also einfach, das war so eine Blechkapsel, ne?
Ja.
Hat auch ausgesehen wie so eine Urne, also kennt ihr vielleicht in schwarz.
Ja. Deckel war auch immer aus Blech oft, ne?
Ja, genau, mit so einem Weißblechdeckel. Und da diese Aschenkapsel aus Metall war, Metall ist ja ein Material, was im Boden rostet, wurde sie nicht vollständig ersetzt, ja?
Ja, genau.
Das, also sieht man noch, als wir noch Gräber gebaggert haben, da sind wir wirklich auf uralte Urnen gestoßen,
schon,
die man, ne? Ja, die man so mit der Baggerschaufel dann rausgreift aus Versehen.
Ja.
Ist halt dann mit drin.
Ja.
Man denkt sich so, die ist ja schon Ewigkeiten da drin.
Ja.
Das kann heutzutage nicht mehr passieren, weil heute sind die Aschekapsel alle aus biologisch abbaubarem Material, außer man gibt vorher an, dass man eine Metallaschenkapsel möchte.
Ja,
wie zum Beispiel, wenn man die Urne in den Urnennische in so eine Urnenwand stellt.
Mhm. Ja, genau. Aber da hat sich schon auch was oder relativ viel getan, sage ich jetzt mal. Was parallel bei einer Erdbestattung passiert, wir sind ja gerade bei einer Feuerbestattung, Zwischenstation Friedhof. Also da kommt ja, wie ihr alle wisst, der Körper kommt in den Boden und somit natürlich auch alles, was im Körper irgendwie drin ist, ne? Also da gibt es ja immer so schön die Frage, ja, was passiert, wenn die Frau irgendwie Silikonbrüste hat, gemachte Brüste.
Genau.
Sind dann da in 20 Jahren einfach nur noch 2 so Implantate über dem Brustbein?
Ja. Ja, das ist so.
Genau. Also Silikon zersetzt sich ja eher weniger im Boden oder auch generell. Künstliche Gelenke können in so einem Körper drin sein oder Platten oder auch diese Füllungen, sage ich jetzt mal, ein Herzschrittmacher. Das ist
ja auch eine Batterie, ein Akku.
Ja, drin. Das ist ja alles, ne?
Ja, also es ist alles andere als biologisch oft, ja?
Ja.
Oder auch bei Verwesungsprozess entstehen ja im Endeffekt auch Gase, ja, was man auch werten müsste.
Biogase,
also Methangase sind fäulnis Nebenprodukte sozusagen.
Ja.
Oder auch Medikamentenrückstände. Also viele Leute, wenn sie krank waren oder auch alt waren, sag ich mal, die haben ja Medikamente bezogen. Und das sind auch Umweltgifte, die da einfach freigesetzt werden. Ne? Mhm.
Durch eine längere Lebensdauer und also je länger man lebt, vielleicht auch gibt es desto mehr intensive medizinische Behandlung und dann hat man auch mehr chemische Rückstände im Körper.
Chemotherapie, ne?
Oder ja, sowas. Also könnte man so gesehen sagen, je älter man ist, desto schlechter ist man dann für die Umwelt.
Okay. Naja, harte Aussage, ist aber
doch so. Ältere Menschen, also wenn ich jetzt sterben würde, dann hätte ich wahrscheinlich eine geringere Belastung für die Umwelt als ein 90-Jähriger, der vielleicht schon 2 neue Gelenke hat.
Ja.
Auf Medikamenten ist die ganze Zeit und das was weiß
richtig,
ich was hat, ne?
Ist richtig.
Mhm. Ja, aber gut, das kann man natürlich so nicht machen.
Ja.
Und ja, Chemotherapien, hast du gerade schon gesagt, Schwermetalle, Blei, Kupfer und Zink aus diesen Implantaten, das kann in tiefere Bodenschichten absinken. Und dann kann das sogar passieren, dass solche Stoffe eben auch durch Wasser oder häufiges Gießen oder Niederschläge einfach ausgeschwemmt werden.
Ganz klar, ja.
Dafür ist ja der Friedhof dann aber auch planhaft oder so planmäßig dann schon auch, oder gerade wenn neue angelegt werden, das wird natürlich auch geprüft vorher, ne?
Mhm.
Oder auch, dass der jetzt nichts in der Nähe ist. Ne?
Nicht unbedingt im Wasserschutzgebiet gebaut, ne?
Genau,
also
so,
ist schon so.
So ungefähr.
Ja.
Aber das sind natürlich trotzdem Sachen, gibt wahrscheinlich Besseres für die Umwelt.
Okay, wir gehen mal weiter in unserem Ablauf. Die Urne, wenn dann fertig abgefüllt ist, geht wieder auf Reisen und zwar zum Friedwald. Das hat man ja im Beispiel.
Ja.
Wie geht sie auf Reisen? Das ist momentan tatsächlich ein spannendes Thema, denn bisher hat es oftmals DHL gemacht. Also die Krematorien haben DHL verschickt an die Friedhöfe oder an die Bestatter. Und DHL macht es gerade aber nicht mehr, hat an Go mehr oder weniger übergeben, ist aber so ein bisschen hin und her. Ist ganz egal.
Ja.
Auf jeden Fall wieder PKW, LKW mit im Spiel, mit Abgasen. Und die nächste Station wäre dann eben der sogenannte Friedwald.
Ja.
Oder eben eine andere Art von Baumbestattung, muss man jetzt auch sagen. Gibt ja verschiedene Firmen, aber hier in dem Fall haben wir Friedwald.
Ja. Und davon gibt es aber nicht so viele.
Genau.
Das ist ja das.
Es ist ja nicht so, wie wenn du sagst, gut, die Urnenbeisetzung ist jetzt auf dem Fürther Friedhof und alle Freunde, Bekannte wohnen in Fürth, fahren da im besten Fall mit dem Fahrrad hin, können hinlaufen oder fahren öffentlich, sagen wir mal so.
Ja.
Könnte man ja tun. Zum Friedwald kannst du sehr schwer öffentlich fahren. Das heißt, da musst du schon irgendwie ins Auto steigen.
Genau, dann lass das vielleicht eine Trauergemeinde von 50, 60 Leuten sein. Dann lass mal rechnerisch sagen, vielleicht sind es 25 Autos, weil durch zwei geteilt
irgendwie.
Ja,
genau, genau.
Weil da kennt sich ja auch nicht jeder vielleicht, dann sitzen nicht alle irgendwie in einem Auto oder sowas.
Ja.
Und dann lass das mal, ich habe das von uns jetzt mal ausgerechnet, 45 Kilometer vielleicht sein zum Friedwald. Zum nächsten wäre das von uns aus.
Ja, kommt ja durchaus. Bei uns.
Genau, richtig,
genau.
Kommt ja immer mal wieder vor.
Ja.
Und dann ist das Autobahn, dann haben wir da den Verbrauch von, keine Ahnung, Reggeschwindigkeit 130, sage ich jetzt mal, geschätzt auf etwa 9 Liter auf 100 Kilometer.
So. Mhm.
Und dann haben wir eine CO2-Emission von Benzin auf etwa 2,3 Kilogramm CO2 pro Liter.
Ja.
So. Das heißt, pro Auto haben wir da einen Kraftstoffverbrauch von circa 4 Litern, 9,5 Kilogramm CO2-Ausstoß. Und das war jetzt nur ein Auto. Das heißt, da müssen ja 25 Autos hin. Und das ist jetzt nur hingerechnet. Dann hast du knapp 100 Liter von Benzin oder vom Kraftstoff halt und 236 Kilogramm CO2.
Nur für die Hinfahrt.
Einfach nur für eine Urnenbeisetzung im Friedwald.
Also das wäre umgerechnet eine halbe Tonne CO2 hin und zurück und 200 Liter Sprit.
Genau, weil die müssen ja auch alle wieder heim. Ne?
Oh.
Ist spannend, ne?
Ja.
Und ich finde, das ist ein Punkt, den hat man, wir hatten es gerade am Anfang schon, den hat man nicht auf dem Schirm.
Ja.
Also ich saß dann auch drin und habe mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, ne? Wird es deswegen anders werden? Nein, wahrscheinlich nicht.
Nein.
Ich glaube, man muss an anderen Stellen ansetzen. Aber das hat man irgendwie...
Man sollte zumindest mal drüber gesprochen und auch nachgedacht haben.
Genau. Beim Friedwald war es das dann an der Stelle auch mit diesen groben, großen Stationen mit Fußabdruck, sage ich jetzt mal, weil da ist kein Grabschmuck erlaubt oder auf jeden Fall nichts jetzt irgendwie was... aus Plastik ist oder sowas. Aber auf einem normalen Friedhof ist das auch ein riesiges Thema. Also Trauerfloristik, externe Lieferanten, das machen dann Floristen meistens jetzt, ne?
Ja.
Da gibt es dann Schnittblumen. Für so Sargaufladen oder für die Bouquets oder Kränze, kennst du ja selber, diese Steckschwämme, ne?
Mhm.
Das ist, also, die sind auch nicht so gut, sage ich jetzt mal. Die verrotten auch relativ schlecht. Da gibt es bestimmt dann auch wieder Sachen, die dann auch abbaubar sind.
Ja, ja.
Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Dann die Blumen, die sind ja nicht immer vielleicht hier aus Deutschland. Die werden dann importiert aus dem Ausland. Vielleicht sind es dann auch in der größeren Stadt hast du dann vielleicht nicht deinen kleinen Privatfloristen, sondern da ist es dann alles eine Nummer größer, sage ich jetzt mal. dann kommen Schleifen dazu oder Spruchbänder an den ganzen Kränzen, die bestehen ja auch wieder aus Kunststoff. Dann Grablichter, Einwegdinger, die kennt ja jeder, ne? Die man dann auch kaufen kann. Da gibt's ja so Automaten, wo du dann so Grablichter kaufen kannst. Allein was da für Elektroschrott entsteht, nur weil quasi man ein Grablicht hinstellt.
Mhm, ja. Ja. Das ist schon viel in Masse, ne? Wenn man das mal über das ganze Land hochrechnen würde.
Ja, an die Punkte, die denkt man gar nicht. Also auch an den Elektroschrott. So natürlich, es gibt da noch Alternativen, was man da einsparen könnte, wenn einfach jeder nur noch zu biologisch abbaubare Grablichter kaufen würde.
Weißt du was? Spannend, ne? Kommt mir gerade jetzt im Laufe dieser Folge, wir könnten doch jetzt mal bei Burger hergehen und als eins unserer nächsten Projekte so eine interne grüne Linie uns ausdenken. Wo wir wirklich das machen, ja, konsequent vielleicht anhand des Manuskripts dieser Folge so durchplanen, durchrechnen, um zu sagen, wenn sie es komplett grün haben wollen oder nahezu, schlagen wir Folgendes vor. Und da kaufen wir uns dann auch noch natürlich dieses Bestattungstransportlastenrad. Das gibt es tatsächlich. Das haben wir auch schon mal in der Folge gebracht. Das machen wir. Und dann seht ihr Louis durch Fürth strampeln. Er atmet ja eh gerne die frische Waldluft ein.
Was eine Kacke.
Und fährt Sarg oder Urne auf den Friedhof.
Naja. In diesem Sinne, fand ich mal sehr spannend, auch mal dieses Thema zu beleuchten. Habe ich mich auch gerade im Bezug auf Bestattungen noch nicht so viel mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, ihr habt da wahrscheinlich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Nehme ich an. Ja, fand ich sehr spannend. Kommentiert auf jeden Fall mal, ob ihr die Punkte auf dem Schirm habt. Bei mir waren auf jeden Fall viele Aha-Momente dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für unseren Podcast. Das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin und tschüss.